Ja, hallo, schönen guten Abend. Ich bin Sepp von Cardus. Schön, dass ihr da seid. Den Talk mit mir machen Ruben von Cardus und Corinna von Cardus. Wir dachten, wir halten die Einleitung mal kurz. Für die von euch, die Cardus nicht kennen, Cardus ist eine humanitäre Hilfsorganisation mit Sitz in Berlin. Eine Besonderheit von Cardus ist halt, dass wir so in der Hackerinnen-Nerd-Community ganz gut vernetzt sind und dass wir auch einen eigenen Makerspace in Berlin haben, der tatsächlich only dedicated ist, ja, Dinge für humanitäre Zwecke zu entwickeln, zu erfinden, zu hacken, wie auch immer. Vielleicht ist das nicht ganz so eingänglich, weil man ja eigentlich denken würde, ne, so für Katastrophen tatsächlich, da müssten auch eigentlich Ressourcen etc. da sein. Ist ja eigentlich fast allen klar, schon jetzt sind die Ressourcen nicht da, um tatsächlich halt, ne, Katastrophen, die sich ereignen, ja, effektiv abzuarbeiten. Zusätzlich ist es so, es gibt einfach immer mehr Kriege, auch wenn das halt so wirkt, als wenn die großen nationalstaatlichen Kriege vielleicht weniger werden, gibt es immer mehr sogenannte asymmetrische Konflikte und im Vergleich dazu viel weniger Organisationen, die bereit sind, dahin zu gehen, und es ist auch immer schwerer, in diese Gebiete zu kommen. Die Gesamtzahl der Menschen auf der Flucht weltweit nimmt zu, auch das wisst ihr wahrscheinlich alle, wir rauschen einfach mal durch. Auch die Anzahl an Klimakatastrophen nimmt zu. Ich hoffe, wir haben hier keine Klimawandelleugnerinnen unter uns. Vor allem, also das ist ja nichts, was wir sozusagen, ne, in der Linken uns überlegt haben, sondern auch der Gesamtverband der Versicherer sagt, die Schäden durch Naturkatastrophen werden in den nächsten Jahren total zunehmen. Also die Sache ist halt total klar. Es gibt mehr Katastrophen und dafür im Verhältnis erstmal weniger Ressourcen. Wir müssen uns nicht nur in Deutschland auf mehr Unwetter einstellen, sondern wie gesagt, es trifft andere Länder noch wesentlich härter, vor allem die Länder, die noch weniger Ressourcen haben als wir, auf jeden Fall.
Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie bereitet man sich auf sowas vor? Und da ist ja so, dass Prepper jetzt hierzulande nicht den allerbesten Ruf genießen, vor allem, weil auch immer so ein bisschen die Frage ist, Prepper, was sind das eigentlich? Wie bereitet man sich eigentlich darauf vor? Und warum brauchen wir vor allem zum Beispiel auch euch so als Chaos-Community, um ja, Hacking Disasters, um uns da irgendwie vernünftig auf das, was da alles so auf uns zurollt, vorzubereiten? Dazu ein paar Beispiele. Das eine ist immer so das Technische, ne? Es gibt ja jede Menge Technik. Wenn ich mich hier so umgucke, dann finde ich hier jedes Mal irgendwie neue Gadgets, neue fancy Entwicklungen. Nur bis das dann in die Praxis kommt, dauert es meistens ein paar Jahre. Ein Beispiel von ein paar Jahren zum Beispiel war der gescheiterte Warntag. Da ging es um Cell Broadcast, hatte Deutschland einfach nicht, ist auch niemand aufgefallen, bis man es halt mal ausprobiert hat und festgestellt hat, oh, da ist eine Lücke. Mittlerweile funktioniert das. Das hat aber einige Jahre gedauert, bis so eine technische Entwicklung. Und ich erinnere mich noch, nach diesem Warntag war ich hier beim Chaos-Kongress und da waren alle so, hey, warum haben wir das nicht? Hier ist Cell-Broadcast, ist doch vollkommen selbstverständlich. So, ne? Also das eine ist sozusagen so eine technische Ebene, wo wir quasi euch gut für brauchen können. Und das andere sind dann auch so organisatorische Fragen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Flut im Ahrtal. Riesendesaster, ne? Hat keiner kommen sehen so richtig. Die Klimakrise ist aber mittlerweile auch hier in Deutschland angekommen und ja, richtet auch massive Schäden an. Das ist da so schlecht gelaufen alles, dass die Bevölkerung auch ein Jahr nach der Flut noch begeistert war von Politik, Bürokratie und Versicherungen. Und dann fragt man sich natürlich, wie kommt's eigentlich? Weil witzigerweise ist die Bundesakademie für Bevölkerungsschutz ganz genau 1,13 Kilometer von Ahrweiler entfernt, wo also diese Bilder entstanden sind, wo diese große Flut war. Und witzigerweise habe ich an dieser Akademie für Bevölkerungsschutz studiert, habe da einen Master of Disaster gemacht, heißt tatsächlich so. Da war das so, dass wir 2018, also 3 Jahre vor der Flut, eine Abschlussprüfung hatten. Und diese Abschlussprüfung wurde ein Hochwasser auf der Ahr dargestellt. Und es war schon damals so, dass ich mir dachte, so holla die Waldfee, wenn da mal wirklich ein Hochwasser kommt, dann aber schnell mal den Bergruf geflitzt, weil das geht schief. Und woran liegt es eigentlich, dass das schief geht? So, ne? Natürlich haben die sich dann auch, als das tatsächliche Hochwasser kam, da durchaus Mühe gemacht. Die haben zum Beispiel dann bei der Bundeswehr angerufen und die sind dann auch wenige Tage später dann aber dafür mit ordentlichem Gerät dann auch angerückt. Kann man zwar nicht rausgucken, aber kann immerhin ordentlich was wegziehen, so ein Räumpanzer. Die Frage ist, was wäre schneller gegangen? Und da ist es halt natürlich so hier, für das, was diese Räumpanzer dann da gemacht haben, da hätte es auch der Trecker von Peter Lustig getan. Das Problem ist nur, dass halt in der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und im Krisenstab halt niemand die Nummer von Peter Lustig hat, also eben auch kein Tracker dann available ist. Also es gibt ganz viel auch so Kommunikationsprobleme, wo man also einiges verbessern könnte. Woran liegt es? Naja, der Katastrophenschutz ist halt so pyramidal aufgebaut. Das ist natürlich nur ein Symbolbild, weil es eben so ist, dass Pyramiden, wie wir jetzt erfahren haben, nicht immer ganz so gut funktionieren, sondern dass man vielleicht eher gucken kann, wie kann man sich denn sonst organisieren. Und auch das ist ja quasi Thema hier in der Chaos-Community, wie kann man sich eigentlich organisieren. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen mit euch darüber sprechen, wie man quasi Desasters hacken kann. Und beim Hacken habe ich mal hier gelernt, gibt es eigentlich immer so mehrere Aspekte, wo man dann sich so reinhacken kann. Zum einen ist es eben die Hardware, in dem Fall jetzt natürlich nicht nur Computer. Software ist natürlich auch immer eine super Sache und das ganze Soziale oder eben das Social Engineering. Und da haben wir jetzt eben ein paar Fallbeispiele mitgebracht, um euch zu zeigen, wo kann das so hingehen, wie stellen wir uns das so vor, damit ihr dann vielleicht auch einige eigene Projekte entwickeln könnt und damit zu uns in Makerspace kommen könnt. Und wir fangen an mit einem Hardware-Projekt.
Genau, weil ich mich von digital sowas von keine Ahnung habe, darf ich das Hardware-Projekt vorstellen. Wir sind ja seit 2 Jahren in der Ukraine und machen in der Ukraine medizinische Evakuierung von Schwerverletzten. Am Anfang des Ukraine-Krieges waren wir in Lviv und haben halt von dort Patientinnen nach Polen gefahren. Und ein großes Problem war tatsächlich, es gab sehr viele Patientinnen, aber es gab relativ wenige Ambulanzen dafür. Wäre also die Idee natürlich, ne, um mehr Patientinnen mit weniger Fahrzeugen fahren zu können, bräuchte man einfach so einen Ambulanzbus. Die gibt es auch, die sind aber scheiße teuer. Tatsächlich hat damals, ich glaube, Norwegen 5 von solchen Bussen gespendet an die Ukraine. Jeder Bus hat 500.000 gekostet. Wir hatten zur gleichen Zeit die Idee, haben gesagt, so ja, scheiße, wir kriegen nicht schnell genug Rettungswege oder Ambulanzen ran. Haben uns also einen alten Reisebus besorgt und haben gesagt, so ein Hack kann ja auch eine ganz kleine Geschichte sein. Und zwar, wenn man sich jetzt so anschaut, das Equipment, das man braucht, ne, um einen Rettungswagen reinzupacken, das ist modular. Das kann ich auch in so einen Reisebus reinhängen, überhaupt kein Thema. Da kann ich mir die Halterung für 3D drucken oder ne, wie auch immer. Und machen wir nochmal eins weiter. Das Wichtige ist ja tatsächlich eigentlich, wie kann ich Patienten in so einem Fahrzeug sicher transportieren? Ne, weil ein Bus ist ja sitzen gedacht und Patienten werden ja liegend gefahren. Wenn die auch noch intubiert beatmet sind, dann müssen die auch stabil liegen und so weiter und so weiter. Und dann wurde es einfach angeguckt und haben gesagt, naja, die Tragen, die es gibt, die sind TÜV-zertifiziert. Dann gibt es ja Zorgurte, die sind auch TÜV-zertifiziert. Das einzige Problem, das wir lösen müssen, ist tatsächlich, wie kriege ich so eine Trage in so einen Bus rein? Und da war es auch noch wieder ganz einfach, das haben wir uns dann angeschaut, dass ja die Befestigungsschienen, wo die Sitze vorher dran festgemacht waren, dass die ja ausgelegt sind, immer sozusagen für die Fläche, wo jetzt eine Trage steht, sind normalerweise 6 Sitze, also 6-mal normales Körpergewicht und das Ganze ist TÜV-zertifiziert, also wussten wir schon mal, diese Rahmenkonstruktion, die hält das alles aus. Das Einzige, was also fehlte, war dieses kleine Teil, was ihr hier unten seht, ne, wo der rote Zorgurt drin ist. Das war das Einzige, was es brauchte, um einen ganz normalen Bus für wenige 1.000 Euro umzubauen. Haben wir die nächste Folie. Und das war es dann auch schon. Da brauchten wir also eine Person für, die mit Metall wirklich umgehen kann und die das auch mal berechnen kann. Ne, wie dick muss das Metall sein, wie gut muss geschweißt sein, damit das Ganze nicht bricht. Und das war im Endeffekt, so sah der Bus dann hinterher aus, das war eine Fahrerintensivstation, die ist in der Ukraine immer noch im Einsatz. Und das Ganze hat zusammen mit den Kosten des Busses tatsächlich, glaube ich, keine 30.000 gekostet. Gegen 500.000, was normalerweise...
Ja, manchmal sind so die ganz kleinen Dinge, die dann große Lösungen schaffen. Manchmal denken wir aber auch ein bisschen größer. Das ist ein anderes Hardware-Projekt. Das ist mal irgendwann auf so einem Fresszettel entstanden, auf so einem Küchenpapier. Kam eigentlich zustande, als wir mit Sea-Watch zusammen auf dem Mittelmeer Suchflüge gemacht haben. Und da haben wir gesagt, was wäre eigentlich, wenn man alte Gleitschirmrettungen verwenden würde, also Rettungsschirme, so Notschirme vom Gleitschirm fliegen und daran Hilfsgüter abwerfen würde. Und ich habe einen Kasten Bier verwettet, weil ich gesagt habe, niemals funktioniert das, niemals kriegen wir das zertifiziert. Und hier der Sepp und noch ein paar andere Leute haben gesagt, doch, doch. Und dann haben wir das mit der Humanitarian Pilots Initiative zusammen tatsächlich angegangen, haben da bei uns im Makerspace so ein bisschen so Dämpfungssysteme getestet und so. Und ich habe immer noch nicht dran geglaubt und dann haben wir die ersten Tests gemacht. Dann habe ich langsam gedacht, okay, vielleicht funktioniert das. Dann haben wir das auch tatsächlich zertifiziert bekommen und mittlerweile funktioniert das tatsächlich sogar ganz gut, wie man hier hoffentlich sehen kann. Und ja, was wir damit halt sagen wollen ist, wenn ihr zu uns in Makerspace kommt, ihr dürft echt verrückte Ideen mitbringen und man findet eigentlich meistens auch ein paar Verrückte, die da mitmachen wollen und am Ende trifft man dann doch häufiger als gedacht das Ziel.
Ja, vielleicht nochmal ganz kurz dazu, wieso kamen wir tatsächlich auf die Idee, so ein Airdrop, das kann normalerweise nur das Militär oder die ganz, ganz großen supranationalen Hilfsorganisationen, World Food Program oder sowas. Und es ist super kompliziert, ne, weil du brauchst einen Landingstrip am Boden, ne, der freigeräumt ist, du brauchst super viel Personal und das, was da im Endeffekt entwickelt wurde, kann aus Kleinflugzeugen abgeschmissen werden. Du kannst damit das auch nach einem Erdrutsch in Nepal irgendwelche Täler versorgen, hat eine Payload, also man kann da 150 Kilo mit abschmeißen und auch wieder das System kostet ist so gut wie gar nichts, weil es halt wirklich die ausgedienten Reservefallschirme von so Paraglidern sind.
Ganz genau. Kommen wir zu einem Projekt, wo es ein bisschen mehr um Social Engineering geht. Das ist nämlich auch was zum Hacking ja dazugehört. Dann nehmen wir das Beispiel Kabul-Luftbrücke. Das war auch wieder so eine verrückte Idee. Theresa hat mich damals angerufen, ich glaube, die ist auch hier, und meinte so, die Taliban haben gerade Kabul übernommen, können wir da jetzt irgendwie ein Flugzeug hinschicken, weil die wusste, dass ich mit Flugzeugen bei Sea-Watch zu tun hatte. Und ich meinte erstmal, das ist verrückt, aber lass es uns probieren. Und dann haben wir relativ viel rumtelefoniert. Irgendwann haben wir so ein bisschen die Übersicht verloren, wo wir überall irgendwelche Leute verteilt hatten. Deswegen mussten wir dann uns in unterschiedlichen Zeitzonen irgendwie die Uhren dahin packen. Und ein bisschen Medienarbeit haben wir dann zwischendurch auch gemacht und schließlich tatsächlich ein Flugzeug organisiert bekommen. Das hat dann so einen kleinen Skandal ausgelöst, weil dann plötzlich in Kairo ein Flugzeug mit NATO-Kennzeichen stand, das wir uns ertelefoniert hatten. Und das ist dann auch tatsächlich nach Kabul geflogen. Das Blöde war nur, dass diese ganze Evakuierung über den Flughafen eigentlich nur so mittelmäßig funktioniert hat am Ende des Tages, aber dann waren wir schon mal da, dann hatten wir schon mal Geld und vor allem haben wir bei der Gelegenheit einen ganzen Haufen richtig fähige Leute kennengelernt. Ein Shoutout an Ela und Vesna und alle, die da heute noch dabei sind und weiterhin quasi die Kabul-Luftbrücke betreiben. Vor allem war es aber so, dass wir gemerkt haben, und das ist auch was, was eben, wenn man Hacking betreibt, manchmal man feststellt, dass der erste Weg, den man geht, gar nicht unbedingt der zielführendste ist, weil aus der Kabul-Luftbrücke wurde dann relativ schnell die Kabul-Minibusbrücke. Wir haben festgestellt, es geht eigentlich viel besser über den Landweg. Also auch das ist was, was dazugehört, dass man dann eben einfach versucht, weiter Lösungen zu finden und dazu eben auch herzliche Einladung an euch, die Projekte mit uns zu starten und wenn es mal nicht klappt, dann probiert man es halt ein zweites Mal. So viel zum Thema Social Engineering. Ein anderer Aspekt sind Softwarelösungen. Auch das ist was wir im Disaster-Bereich relativ viel brauchen. Ein Beispiel, mit dem wir zum Beispiel gearbeitet haben, ist die zivile Rettungsleitstelle auf dem Mittelmeer. Es gibt ja, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, einige haben hier Stände, jede Menge zivile Rettungsschiffe, die auf dem Mittelmeer aktiv sind. Es gibt das Alarmphone. Und es gibt jede Menge Seenotfälle, aber wie macht man das eigentlich, dass man quasi die alle koordiniert, dass die zur richtigen Einsatzstelle fahren? Normalerweise macht das eben die offizielle staatliche Rettungsleitstelle. Problem auf dem Mittelmeer ist, dass die offizielle staatliche Rettungsleitstelle da eigentlich vor allem unterlassene Hilfeleistung leistet und die Rettung dann eben auch von zivilen Rettungsorganisationen selber übernommen wird. Und deswegen haben wir damals mit Sea-Watch das gestartet, so ein Geoinformationssystem zu schreiben. Und der Nick, der auch hier ist und gestern einen Talk gehalten hat, der hat dann zum Beispiel in Gaza festgestellt, dass man die Software auch eigentlich ganz praktisch einsetzen kann, um dort eine Verbesserung in der Koordination von humanitären Einsätzen vorzunehmen. Man sieht noch quasi oben das Schiffchen vom Mittelmeer und dann aber schon das Satellitenbild von Gaza. Also immer wieder ist es auch so, dass man vorhandene Softwarelösungen nehmen kann und die auf quasi unsere humanitären Probleme draufschmeißen kann. Und auch dafür brauchen wir dann eben euch. So, jetzt sind wir durch ein paar so Probleme so durchgerusht, die irgendwie entweder das eine, entweder Hardware oder das andere, Social Engineering oder Software-Probleme sind. Und dann gibt es natürlich auch noch Projekte, die bringen das alles zusammen. Und das ist für mich ein bisschen zu hoch. Da würde ich abgeben an Frau Dr. Schäfer. Die kann dann die komplexeren Projekte besser erklären.
Vielen Dank, Ruben, für diese nette Vorstellung. Genau. In meinem Teil geht es jetzt um Kommunikationsinfrastruktur für die humanitäre Nothilfe. Und für Rettungsteams ist Kommunikationsequipment, das funktioniert im Einsatz, einfach essentiell, um sich koordinieren zu können, um das überhaupt durchziehen zu können. Gleichzeitig ist in Katastrophen- und Krisengebieten oft die Situation, dass die Infrastruktur beschädigt ist oder nur eingeschränkt funktioniert oder auch wirklich absichtlich stillgelegt worden ist. Zum Beispiel in Kriegsgebieten passiert es, dass eine Partei ein Mobilfunksystem lahmlegt, um der Gegenpartei zu schaden. Es gibt Einschränkungen, zum Beispiel bei Satellitenanbietern, die haben dann eher eine politische oder legale Natur. Wir kennen alle ein sehr performantes Satellitensystem, was eigentlich super funktioniert, fast weltweit, wird dann aber aus politischen Gründen ab und an mal abgestellt, wenn es eigentlich dringend notwendig wäre. Als wir nach Gaza gegangen sind mit Cardus, standen wir vor dem Problem, dass da die Einfuhr von Kommunikationsequipment sehr, sehr schwierig ist. Es gibt einen Weg, wie man das macht, einen Prozess. Man muss da diverse bürokratische Hürden nehmen und ein bisschen Geduld mitbringen. Und nur so ein Jahr später hat man dann auch schon sein Satellitentelefon in Gaza im Einsatz. Das war für uns nicht so der gangbare Weg. Wir machen ja wirklich kurzfristige Nothilfe. Wir haben dann unsere eigenen kleinen Hacks uns da überlegt aus dem Bereich Social Engineering. Da wir diese Tricks noch brauchen, kann ich die jetzt leider nicht verraten und mache mal an der Stelle Naturkatastrophen weiter. Bei Erdbeben, da gibt es auch ab und an zerstörte Kommunikationsinfrastruktur. Es passiert, dass Glasfaserleitungen beschädigt sind. Die können eventuell noch relativ schnell gefixt werden, was aber auch passiert. Und daher das Symbolbild mit dem, mit der zerstörten Stromleitung. So Sendetürme für Mobilfunk, die brauchen Strom, um zu funktionieren. Und wenn dann die Stromzufuhr unterbrochen ist, dann gibt es auch keinen Mobilfunk mehr. Und wenn die mit Generatoren betrieben werden und die Straßen sind nicht mehr passierbar, um Treibstoff anzuliefern, auch dann gibt es keinen Mobilfunk mehr oder nur noch sehr eingeschränkt. Das heißt, auch so bei Erdbeben, so Sudden Onset Disasters, die eigentlich erstmal schnell eine große Zerstörung in den ersten Tagen haben, da kann es passieren, dass auch sukzessive noch mehr Kommunikationsinfrastruktur ausfällt, bevor es dann irgendwann wieder besser wird und repariert werden kann. Und an dem Thema arbeiten wir als Cardus auch mit. Und zwar sind wir da an einem Forschungsprojekt beteiligt, das nennt sich 5G Sprint. Das machen wir zusammen mit dem Fraunhofer Institut für offene Kommunikationssysteme und der TH Wildau. Und das ist so die Zutatenliste für das Forschungsprojekt. Also da geht es darum, eine Mobilfunkzelle, in dem Fall eine 5G-Zelle, in die Luft zu bringen und von oben in einem Gebiet Mobilfunk bereitzustellen, wo die Kommunikationsinfrastruktur zerstört ist. Das ist in Trebin auf dem Flugplatz, da haben wir so einen Versuch gemacht, einen Szenarioaufbau mit einer Cardus-Ambulanz, die die Aufgabe hat, in ein Katastrophengebiet zu fahren und dort Menschen zu versorgen. Dann hat teilgenommen an diesem Versuch eine selbstgebaute Überwachungsdrohne von der TH Wildau, ein autonomer Messroboter und ein Ultraleichtflugzeug. Und in diesem Ultraleichtflugzeug ist eine 5G-Zelle angebracht, die dann ein mobiles Netz gibt. Und es sieht dann so aus, wenn das in der Luft ist, das Flugzeug fliegt über einem besonders betroffenen, beschädigten Gebiet, seine Kreise. Und kurz darunter fliegt diese Drohne, die dann in Echtzeit Videodaten übermitteln kann an eine Einsatzkoordination. Die Einsatzkoordination, die leitet dann das Rettungsteam am Boden an, wenn das Rettungsteam bei Hilfesuchenden angelangt sind, die zum Beispiel medizinische Versorgung benötigen und dann noch externe Expertise hinzugezogen werden soll per Telemedizin, dann geht auch das mit so einem 5G-Netz. Das sind hier nochmal so ein paar Daten aus dem Forschungsprojekt. Da sieht man, wie dieser autonome Messroboter so ein paar Messpunkte abgelaufen ist. Und die Messung hat gezeigt, es gibt eine gute Signalstärke und eine geringe Latenz. Das ist also besonders gut dann für so Telemedizin-Anwendungen, wenn man einen Videocall machen muss zu Remote-Ärztinnen oder auch Übermittlungen von Ultraschalldaten. Wenn ihr noch mehr zu diesem Forschungsprojekt wissen wollt, dann könnt ihr euch auch hier an das GSM-Team wenden auf dem Kongress. Da sind auch Beteiligte an dem Forschungsprojekt dabei. Die erzählen da gerne noch die technischen Details, falls ihr da noch mehr wissen möchtet. Ja, und natürlich sind wir als Carlos auch weiterhin an solchen Forschungsprojekten interessiert. Also wenn ihr da noch mehr habt, wir freuen uns immer über eine Einladung als Praxispartner. Und wir bleiben noch einen Moment weiter in der Luft. Und zwar haben wir, ja, spiel ab, wir haben mit der Technischen Hochschule der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin so eine kleine Drohne selber gebaut. Drohnen sind in humanitären Rettungseinsätzen auch sehr hilfreich für Einschätzung von Schadenslagen. Spiel ruhig nochmal ab. noch ein Stück zurück. Genau. Wie ihr sehen könnt, also die fliegt noch ein bisschen wackelig, dieses selbstgebaute Teil, die ist nicht besonders leicht zu handeln und die kann noch nicht besonders viel. Wir haben aus diesem Grund, also die sind nicht so richtig geeignet noch schon für den Rettungseinsatz, deswegen haben wir das Projekt selbstgebaute Drohne erstmal so ein bisschen nicht ganz aufgegeben, aber an den Rand geschoben und haben es jetzt auch ein bisschen schweren Herzens, aber erstmal so einer proprietären Lösung gewidmet. Die könnt ihr auch an unserem Stand hier bei Bits und Bäume begutachten, wenn ihr möchtet. Da sind wir jetzt gerade dran, mit dieser Drohne LiDAR-Daten aufzunehmen. Das sind so Datenpunkte, die dann, da kann man Gelände ganz gut darstellen und man kann einerseits die Konturen darstellen, aber auch dann Schadenslagen damit beurteilen. Und wir würden jetzt gerne diese proprietär generierten Daten der Drohne in eine freie Software überführen und damit auswerten. Also an der Stelle hakt es gerade so ein bisschen. Wenn ihr da Ideen habt, kommt voll gerne an unseren Stand, schreibt uns, kommt im Makerspace vorbei. Da können wir auf jeden Fall Hilfe gebrauchen. Oder wenn ihr allgemein Lust habt auf das Thema Drohnen in der humanitären Hilfe, meldet euch gerne. Wir haben auch noch mehr so technische Themen, wo wir echt Support gebrauchen könnten. Funk, also wenn Leute Bock haben, uns Funktrainings zu geben. Und natürlich die angesprochenen Themen von vorhin, da ist auch noch jede Menge Support gefragt. Also wenn ihr Lust habt mitzumachen, dann meldet euch, kommt vorbei. Ja, wir freuen euch, was ihr so für Hacking-Ideen habt. Vielen Dank.
Genau. Und dann natürlich die Challenge, wenn ihr hier auf dem CCC irgendwas findet, was fancy ist, was blinkt, was läuft, irgendwelche Roboter-Einhörner, irgendwelche fancy neuen Funktechnologien und ihr habt eine Idee, wie man das in unserem Kontext einsetzen kann, dann kommt auch an unserem Stand vorbei, der ist da bei Bits und Bäume. Da gibt es auch ein Arbeitsamt, da können wir dann noch mehr Wünsche an euch austeilen und wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut.
Haben wir Fragen aus dem Publikum?
Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ihr habt von der 5G-Drohne berichtet, die hat dann wahrscheinlich einen Satellitenablink. Oder warum wird das dann vielleicht nicht irgendwie gleich direkt mit dem Satellitenanblick kombiniert? Weil es wirkt jetzt nicht so, als ob das primär für die Leute vor Ort unten ist, dass die auch wieder telefonieren können.
Ja, danke für diese Frage, da habe ich tatsächlich einen Punkt vergessen. Also genau, wenn man das mit dem 5G-Netz macht, das war in dem Flugzeug, nicht in der Drohne, also das Flugzeug hat das 5G-Netz und strahlt das aus. Das ist erstmal nur in dem Bereich, in dem es ausleuchtet, außer man macht einen Satellitenablink dran, auch das wurde gemacht in dem Test. Also genau, dann nochmal Ablink von dem Flugzeug zu einer weiter entfernten Einsatzstelle, Einsatzleitung. Genau, und es muss aber keine 5G-Zelle sein, die man da reintut in das Flugzeug, sondern das geht auch mit GSM oder LTE, also das ist relativ austauschbar. Es muss auch nicht ein Ultraleichtflugzeug sein, es kann auch ein Flugzeug sein von dem Typ, was wir vorgesehen haben mit den Airdrops. Also das lässt sich auch kombinieren, das ist eigentlich relativ modular. Und wenn man das dann mit GSM oder LTE macht, dann ist das auch einfacher, Hilfesuchenden am Boden ein Netz zur Verfügung zu stellen. Mit 5G ist es tatsächlich ein bisschen schwierig.
Erstmal danke für den Vortrag, das war sehr cool. Ihr hattet die 5G-Zelle in ein Ultraleichtflugzeug gepackt für den Test. Und ihr habt ganz am Ende die proprietäre Drohne gezeigt. Habt ihr Pläne, das zu kombinieren? Also die Drohne und die 5G-Zelle oder LTE-Zelle oder welche Funkzelle man auch immer nimmt?
Ja, also es gibt tatsächlich eine nächste Iteration von diesem Forschungsprojekt und da wird es wieder mehr um Drohnen gehen. Das ist allerdings wirklich noch so im Forschungsstadium. Ne? Also wir haben das jetzt noch nicht ins Feld gebracht, aber natürlich, wenn Leute da Ideen haben, wie man das Ganze beschleunigen kann, dieses Projekt, auch gerne da vorbeikommen und sich melden.
Cool, bin ich gespannt.
Ja, danke sehr. Auch vielen Dank von meiner Seite. Mich würde mal interessieren, was ist euer konkreter Anwendungsfall für die LiDAR-Daten? Das sind ja letzten Endes 3D-Punktwolken und damit kann man natürlich sehr gut Gelände zu dem Zeitpunkt darstellen. Das kann natürlich aber vor allem helfen, wenn ihr ein Vorherbild auch habt. Was ist da euer konkreter Anwendungsfall? Warum wollt ihr diese Daten haben und warum nutzt ihr nicht zum Beispiel Luftbilder, die euch ja noch andere Informationen geben können?
Ich kann versuchen, darauf zu antworten. Also tatsächlich ist es schon ganz spannend, weil wir mit den LiDAR-Daten zum Beispiel auch bewaldetes Gebiet ganz gut monitoren kannst und quasi, ich habe da wie gesagt null Ahnung von, wurde mir so erklärt. Ne? Also man kann da quasi durch das Blätterdach auch durchschauen und tatsächlich ist so diese sehr genaue Darstellung über diese Punktwolken, die hilft tatsächlich auch Zerstörungen besser einzuschätzen. Und klar, Luftbilder sind schon mal gar nicht so schlecht, aber tatsächlich ist halt auch zum Berechnen zum Beispiel von Erdmassen, die abgerutscht sind oder ähnliches, sind diese LiDAR-Daten auf jeden Fall besser geeignet.
Ja, gerade bei durch zum Beispiel Krieg zerstörten Häusern ist es auch so, dass oft quasi die Dächer noch intakt sind und man die einfach nur durch sozusagen senkrecht draufgeschossenes Luftbild eigentlich gar nicht einschätzen kann, wie groß die Zerstörung dann eigentlich ist. Und da hilft es natürlich, wenn man da ein bisschen genauere Daten hat.
Gibt es noch weitere Fragen?
Danke euch für eure Arbeit und auf jeden Fall auch für den Vortrag. Ich habe eine bisschen spezifische Frage zu dem Bus. Ich habe gesehen, ich weiß nicht, habt ihr irgendwas, also was habt ihr mit Vibrationsstörungen gemacht? Also Die Striker steht ja normalerweise eigentlich auf einem Tisch, der gefedert ist. Und wenn ich so einen Bus durch ein Gelände fahre, wackelt der ja schon. Genau.
Da haben wir jetzt eigentlich gar nichts gemacht und du hast schon recht, das ist oft so, ne? Das ist auch wieder ein deutscher Standard, dass halt gute Rettungswagen in Deutschland so einen Tragetisch, einen gefederten Tragetisch haben, in der Ukraine hat das keinen Rettungswagen und selbst in Deutschland ist es so, ne? Da wo gespart wird, da hast du mittlerweile auch oft gar keine gefederten Tragetische mehr und es gibt ja zum Beispiel auch diese Schwerlasttragensysteme, die werden auch direkt auf den Boden draufgefahren. Also das ging tatsächlich, genau. Und da war es, also da haben wir zu der Vibration gar nichts gemacht.
Wir hätten noch Zeit für mehr.
Genau, meine Frage wäre, wie gestaltet sich der Kontakt mit anderen größeren Hilfsorganisationen vielleicht, also ich dachte jetzt irgendwie so vielleicht ans THW oder an Ärzte ohne Grenzen, gerade weil ihr ja doch einen anderen Ansatz verfolgt. Und auch nochmal danke für den Vortrag.
Wie sage ich das? Wie möchtest du antworten? Also, ich sage mal so, jede Organisation hat so ihre eigene Kultur. Und das THW ist ja quasi eine halbstaatliche, behördliche Einrichtung, die halt von daher Dinge mit Geld löst. Da wird Geld drauf geschmissen und deswegen werden auch proprietäre Lösungen halt bevorzugt. Zusätzlich ist es so, dass das THW nicht ganz so das Einsatzspektrum hat, das wir haben. Wir können ja auch nach bilateralen Absprachen irgendwo hingehen. Wir gehen ja vor allem auch in Kriegsgebiete. Das kann das THW schon mal gar nicht machen. Und deswegen haben wir da nicht so richtig viel Überschneidungspunkte. Da haben wir natürlich Austausch tatsächlich. Und ne, wir nutzen auch zum Beispiel die gleichen proprietären Lösungen, was Wasserfiltration und Umkehrosmose anbelangt. Da gibt es dann schon technischen Austausch, aber sonst nicht so viel. MSF ist ein ganz eigenes Universum, also ich finde das total bewundernswert, aber ne, die haben wirklich ein eigenes Universum geschaffen mit einer eigenen Logistik und die sind auch so groß, dass sie zum Teil solche Detaillösungen, wie wir sie brauchen, gar nicht mehr machen müssen. Wenn die Ambulanzen brauchen im Land, dann kaufen sie die. So, das ist total wunderschön, dass das geht. Ne? Das ist auch viel eher vielleicht Neid von unserer Seite, ne? Dass wir uns das nicht leisten können. Aber auch deswegen gibt es da nicht so eine Forschungspartnerschaft, weil die Ansätze einfach unterschiedlich sind. Aber mit MSF haben wir zum Beispiel sowohl in der Ukraine als auch in Gaza schon Partnerschaften gehabt und zusammengearbeitet. Aber das ist dann eher die operative Ebene und weniger die Kreativebene, sage ich mal.
Ja genau, also was wir mit dem Crisis Response Makerspace ja auch machen, ist ein eigener Arbeitsbereich einfach, das haben andere Organisationen halt nicht. Also man kann ja auch einfach Plug and Play machen, das machen wir zum Teil im Einsatz auch. Also wir erfinden jetzt nicht jedes Mal irgendwas, wir hacken nicht jedes Mal irgendwas, sondern manchmal schicken wir auch einfach medizinisches Personal irgendwo hin und dann arbeiten die da. Das ist eben so die humanitäre Arbeit und ja, wir haben eben diesen Makerspace und da die ganz herzliche Einladung, einfach auch mit euren Projekten hinzukommen. Weil im Kleinen kann man dann ja manchmal Lösungen entwickeln, die dann auch im Großen funktionieren und manchmal gucken sich die Großen dann vielleicht auch was davon ab.
Ja, auch vielen Dank, sehr inspirierend. Ich habe mich gefragt, ich kenne die Geschichte von Kabul-Luftbrücke, super eindrücklich. Und wie kommt ihr in solche Gebiete rein, wenn da so ein Desaster passiert ist?
Da sitzt du direkt neben der richtigen Person, die du da fragen kannst. Ela ist quasi da immer unser Joker, wenn es darum geht, jetzt irgendwie die Dinge in Afghanistan auch jetzt noch zu regeln. Damals war es so, wir haben einfach genervt. Also wir haben einfach so lange genervt, bis wir die Handynummer vom Außenminister hatten und dann haben wir so lange rumtelefoniert, bis wir ein NATO-Callsign hatten. Und mit dem NATO-Callsign haben wir dann bei den Amis angerufen und eine Landegenehmigung bekommen.
Ja, danke für den Talk. Ihr hattet ja jetzt alle so relativ große Projekte vorgestellt. Habt ihr auch irgendwie ganz kleine Dinge, die ihr im Feld benutzt oder die euch so im Alltäglichen helfen, die ihr im Makerspace gebaut habt, wo ihr sagt, so keine Ahnung, diese Abklemmeinrichtung 3D gedruckt für irgendwas?
Sowas tatsächlich nicht so richtig, also ne, weil da ist tatsächlich, wenn wir ins Feld gehen und die Sachen irgendwie mitnehmen müssen, dann macht es nicht so Sinn, die hier zu drucken. Was wir zum Beispiel machen, wir bauen viel unseres Einsatzequipment selber, zum Beispiel, weiß ich nicht, die Inlays für irgendwelche Boxen, wo dann die ganzen Funkgeräte drin sind oder wie auch immer. Wenn wir in so Hochrisikogebiete gehen wie Gaza, wo wir extrem gut packen müssen und mit möglichst wenig Koffern zum Beispiel auskommen müssen. So kleine Sachen bauen wir auf jeden Fall aus. Es gibt so ganz profane Sachen auch, wie irgendwelche Flight Cases, wo die Ausbildungspuppen drin sind. Also da gibt auch Sachen, die nicht so sophisticated sind.
Ja, tatsächlich ein Projekt, was wir jetzt noch vergessen hatten, über das wir eigentlich reden wollten, ist die digitale Luftbrücke, was genau sowas angeht. Wir haben zu Beginn des Ukraine-Kriegs so ein Projekt gehabt, wo wir so Mobile Makerspaces in die Ukraine geschickt haben, die eben Sachen wieder aufgebaut haben, und das ist auch die nächsten Jahre auf absehbare Zeit auf jeden Fall ein Thema, dass dort sehr viel repariert werden muss und dass es eine Situation geben wird, wo sehr viel kaputt ist, was teilweise noch reparabel ist, aber dann hat man halt irgendwelche Sachen, wo gar nicht unbedingt die Ersatzteile mehr irgendwie vorhanden sind, und die Frage ist, wie macht man das dann, wie druckt man das dann? Da 3D-Drucker hinzuschicken ist das eine, aber sozusagen irgendjemand, der die Modelle baut, ist dann eben das andere, und da glauben wir halt, dass man vielleicht eben hier auch aus der Chaos-Community raus eine digitale Luftbrücke bauen könnte, und das wäre so eine Idee, die man in Zukunft nochmal ein bisschen weiter elaborieren könnte mit eurer Hilfe.
Könnt ihr, falls das möglich ist, einen Ausblick geben auf die nächsten Monate, welche Projekte anstehen, und ich hoffe, das ist okay zu fragen, wie finanziert ihr euch?
Durch eure Spenden. Nein, also tatsächlich, solche Projekte werden tatsächlich über Spenden finanziert hauptsächlich. Unsere operativen Einsätze, gerade in den Kriegsgebieten, die sind meistens auch durch Institutionen mit refinanziert. Also Auswärtige Amt oder auch WHO oder Stiftungen zum Teil. Also das ist ein bunter Mix, aber alles, was so innovativ- und Kreativprojekte sind, muss meistens aus Spendenmitteln getragen werden. Und Ausblick auf die nächsten Monate, also wir planen gerade als nächstes auch in Sudan zu gehen. Da stehen wir auch noch vor so ein paar Hürden davor. Danke. Das wäre dann für uns der dritte Kriegseinsatz parallel mit Ukraine und Gaza. Und damit ist es, also ich will gar nicht sagen, dass nicht viel im Makerspace läuft, aber da ist dann sehr, sehr viel, dass der Makerspace auch genutzt wird, um diese Einsätze halt vorzubereiten. Und die Trainings dazu finden im Makerspace statt und so weiter und so weiter. Es gibt ein, zwei Projekte, die wir schon im Blick haben. Zum Beispiel wollen wir so universales Tragegestell für unsere Intensivtransporter in der Ukraine bauen, die auf alle Tragen passen. Das ist tatsächlich ein ganz schönes händisches Projekt, wo man eigentlich nur mit so Metallmaterialien gut mit umgehen können muss. Was haben wir sonst? Corinna, hilf mir. So ungefähr.
Mit das Coole an euch in Karts, dass ihr so klein seid, mit dem Makerspace unglaublich viel kreativ persönlich ausprobieren könnt. Ich nehme an, dass ihr das dann Open Source zur Verfügung stellt. Und jetzt die Frage in der Anwendung, also zum Beispiel bei dem Bus. Das ist eine super einfache Idee, die theoretisch jeder nachmachen könnte oder verschiedene Akteure vor Ort. Passiert das in der Praxis? Hat das vielleicht jemand anders dann entsprechend nachgebaut oder ja?
Ich sag mal jein. Also zum einen, es ist schon veröffentlicht, auch ne, unter Open Source auf, wie heißt es, Apropedia oder wie das heißt. Oder die Bilder, die ich gezeigt habe, die waren von da. Ich beantworte die Frage mal anders. Es ist mittlerweile so, dass die WHO selber Call-outs macht für zum Beispiel so Conversion-Kits für Ambulanzen. Das war zum Beispiel während Corona der Fall. Da trifft natürlich das, was wir da gemacht haben, total gut da drauf. Das heißt, das Problembewusstsein ist auch schon auf supranationaler Ebene da. Die Frage ist immer, ob es lokal dann tatsächlich Institutionen oder Gruppen gibt, die das auch umsetzen. In der Ukraine gibt es das viel, dass Leute Fahrzeuge umbauen tatsächlich. In vielen anderen Krisengebieten ist so diese Maker-Community noch gar nicht so verankert vielleicht. Also da, ich bin mal gespannt, wie sich das so in den nächsten Jahren entwickelt. Wir sind ja auch Teil vom Global Innovation Gathering. Da sind wir auch viel zu wenig aktiv bei tatsächlich. Das wäre auch nochmal spannend, wenn man da so Ideen und Projekte viel besser streuen könnte. Aber genau, deswegen würde ich gerade sagen, es wird verbreitet. Ob es jetzt wirklich auch tatsächlich dann umgesetzt wird, das liegt dann tatsächlich oft auch an den lokalen Akteuren, ob es überhaupt welche gibt, die dazu in der Lage sind.
Toluca vielleicht noch. Ne? Die, wir haben einen mobilen Makerspace in die Ukraine gebracht, zusammen mit anderen ukrainischen Organisationen haben wir die Idee letztendlich da auf den Weg gebracht und heute gibt es einige von diesen mobilen Makerspaces da. Dieses Toluca-Projekt, das ist, ja, hat Beine bekommen und ist losgelaufen und ist relativ groß geworden da.
Vielen Dank für eure Arbeit. Eine Frage, wenn ihr sagt, ihr geht in Kriegsgebiete, zum Beispiel bei der Ukraine, schickt ihr dann das Fahrzeug dahin mit Leuten von euch oder bildet ihr UkrainerInnen aus bei euch im Makerspace, die das dann vor Ort betreiben?
Ja, tatsächlich ein Stück weit beides. Also wir haben tatsächlich in der Ukraine ein Trainingsprojekt auch zu laufen gehabt eine ganze Weile, wo wir lokales Personal auch ausgebildet haben. Gleichzeitig schicken wir aber auch Crews in den Einsatz. Das sind Leute, die dann in ihrem Fachgebiet jeweils eine Ausbildung haben und teilweise auch schon eben in entsprechenden Regionen Erfahrungen, aber wir trainieren die dann auch nochmal extra für solche Einsätze. Also es gibt so Hostile Environment Awareness Trainings, die wir dann machen, bevor die Leute dann eben in den Einsatz gehen.
Dann nochmal der Hinweis von uns, wenn ihr weitere Fragen habt, findet ihr Kadus bei Bits und Bäume hier auch noch die nächsten Tage. Und ich würde sagen, nochmal einen kräftigen Applaus. Vielen Dank an euch. Thank you.